Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 7 Tage, 7 Songs, die erste Folge im neuen Jahr mit Gästen. Mein Name ist Matthias.
Hi, ist Lars.
Und ich bin der Marco und wir sind von der Band The Morning Post aus Köln und Düsseldorf, genau.
Schön, dass ihr hier seid als erste Gäste im neuen Jahr, freue ich mich sehr drauf. Ihr seid als Band, hast du ja schon gesagt, aus Düsseldorf und Köln. Das heißt aber auch, ihr seid nicht die Einzigen in dieser Band. Vielleicht könnt ihr erstmal ganz kurz vorstellen, bevor wir noch mehr auf die Band eingehen, die Bandgeschichte, was ihr für ein Part in dieser Band habt und wer noch eure Mitstreiter sind, was die für ein Part haben.
Da fange ich mal an. Ich bin einer von den beiden Sängern und einer von den beiden Gitarristen.
Ja, genau. Ich bin der zweite Gitarrist und genau, daneben gibt es dann noch den Niklas. Das ist ja, Lars Bruder, da kommen wir bestimmt aber auch gleich noch näher drauf zu sprechen, wenn es so ein bisschen um die Bandhistorie geht. Der spielt den Bass und macht auch den Gesang. Und dann zu guter Letzt haben wir noch Lukas mit am Start, der spielt Schlagzeug und ist unser jüngstes Bandmitglied. Ich glaube, sowohl vom Alter her als auch von der Bandzugehörigkeit her, genau. Also ja, zu viert sind wir genommen. Aber heute zu zweit vertreten.
Bandzugehörigkeit ist ein ganz gutes Thema jetzt zum Einstieg. Wir wollen gleich über eure erste Platte sprechen, euren ersten Longplayer. Die Band gibt es aber tatsächlich schon ein bisschen länger, nämlich seit 2009. Hat also ein bisschen gedauert, bis da zumindest ein Longplayer rausgekommen ist. Wie seid ihr zusammengekommen und wie habt ihr das Projekt damals gestartet? So kurzen.
Das ist echt. Also kurz wird das nicht, Matthias, sorry, ja, also da müsste ich echt ein bisschen länger überlegen.
Dann mach's knackig.
Also, ich versuche es knackig zu machen. Also mein Bruder Niklas und ich machen ja schon seit dem Kinderzimmer auch Musik, seitdem wir so 14, 15 sind und haben dann schon auch schon in der Schülerband gespielt. Und ich glaube, seit 2010 ist dann Marco auch an Bord und damit der harte Kern quasi komplett aus Marco, Niklas und mir. Marco damals noch Schlagzeuger. Und wir hießen aber noch nicht The Morning Post damals, sondern Lieutenant Lieutenant und haben dann 2011 unsere erste EP rausgebracht und ich glaube seit spätestens 2016 heißen wir The Morning Post auch.
Ja, 16.
Ja, 16 war das, ne? Mhm. Da haben wir dann unsere self-titled EP als The Morning Post rausgebracht und ja, dann viele Besetzungswechsel, viele Pläne auch gehabt, damals schon ein Album rauszubringen, was wir dann immer verworfen haben, da wir da auch eine Zeit lang immer zu dritt waren, dann wieder ein viertes Mitglied gesucht haben, dann wieder zu dritt waren. Dann kam da noch eine EP 2021 raus, die aber auch schon 19 aufgenommen wurde und auch eigentlich früher erscheinen sollte. Und jetzt haben wir seit 22 Herbst den Lukas an Bord am Schlagzeug und haben es dann auch direkt dran gemacht, die Albumaufnahmen zu planen.
Super, also Nägel mit Köpfen, nachdem ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt erstmal vollständig. Ihr habt gerade gesagt, seit 2016 heißt ihr The Morning Post. Wo genau kommt der Name her? Wie habt ihr
Ich glaube, das war einfach ein Vorschlag im Forum von uns. Ich glaube, wir haben uns damals noch über ein Forum ausgetauscht oder so. Okay. Kann das sein? Ich glaube, Marco sagte, ja, ist okay. Und dann
ja, also die kurze Backstory dazu war, dass wir genau damals auch schon mal irgendwie in so einer Situation waren, damals als Lieutenant, dass wir ja irgendwie das Gefühl hatten, dass halt ein bisschen viel Sand ins Getriebe gekommen ist, irgendwie zwei, dreimal so den Moment verpasst, wo man ein bisschen Momentum hätte aufbauen können und ja auch dann damals durch studienbedingt relativ viele Pausen in der Band hatten und irgendwann hatten wir uns dann dazu entschlossen, weil auch der Name irgendwie nie so gut funktioniert hat, also wir hatten immer wieder Probleme, dass wir irgendwie falsch ausgesprochen wurden, falsch buchstabiert wurden etc. Und so ist über die Jahre dann immer mehr die Idee gereift, wir müssen uns endlich mal umbenennen, hatten dann auch noch eine EP aufgenommen und dachten, das wäre jetzt irgendwie der perfekte Start für so ein oder perfekte Punkt für so ein Reset. Und meine Erinnerung ist tatsächlich, dass Lars irgendwie auf irgendeiner Online-Plattform warst du mit diesem The Morning Post-Ding schon aktiv, glaube ich.
Ja, also bei Steam, das ist mein Gamer-Account.
Ja, genau. Also irgendwo gab es das schon und ja. Du hast es dann bei der Probe, genau, wir hatten dann halt so ein paar Namen durch den Raum geschmissen und irgendwie hast du dann gesagt, ja, oder wir nehmen einfach dieses Morning Post-Ding von mir. Und ja, dann war es so, wie du gesagt hast. Irgendwie hatten direkt alle gesagt, ja, ey, passt voll gut. Ja. Und ja, seitdem hatten wir uns auch nie wieder mit dem Namen unwohl gefühlt. Ne? Also auch wenn jetzt nicht nur gutes Zeug in der Zeit passiert ist, seit wir uns umbenannt haben, aber ja, wir fühlen uns immer noch wohl damit und jetzt mittlerweile Debütalbum rausgebracht unter dem Namen. Jetzt bleibt es auch erstmal dabei, genau.
Aber er hat auch keine Bedeutung, ne? The Morning Post. Das ist einfach nur ein Name. Ne?
Ja, gut, ist natürlich immer ein lustiges Wortspiel in diesem Emo-Kontext. Ja, ja. Ne? Aber es ist jetzt nicht, dass da irgendwie.
Kein Hintergrund, ja, so eine, weil es wird eben nicht wie Morning Post geschrieben, also genau, wie der Morgen auf Englisch, sondern mit OU. Gut, manchmal ist es eben einfach nur ein Name. Und solange er irgendwie halbwegs eingängig bleibt und man selber jetzt sich wieder überlegt, müssen wir nicht schon wieder Namen wechseln, dann ist es auch vollkommen okay. Bleiben wir doch beim Namen. Du hast gerade von eurer neuen oder eurer ersten Debüt-EP nach so langer Zeit erzählt. Die heißt Everything Must Stay. Es gibt keinen Track auf dem Album, der Everything Must Stay heißt. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, komme ich gleich mal zu dem Namen. Wie seid ihr auf den Namen des Albums gekommen? Wenn man, oftmals hat man ja entweder self-titled, weil es war eure erste LP, oder man nimmt einen der Tracks, der ja eh drauf ist, der inspiriert hat oder übergreifende Bedeutung hat, aber hat das so einen Überbegriff? Ist das ein Überbegriff für irgendwas oder für die Inhalte? Oder wie seid ihr auf den Titel gekommen?
Soll ich anfangen, Marco? Oder,
fang gerne an, ja klar.
Ich glaube, der erste Song Explorer, der sollte eigentlich Everything Must Stay heißen. Und da haben wir aber dann überlegt, wie können wir das Album nennen? Uns ist nichts Großartiges eingefallen. Wir fanden den Titel aber so gut, dass wir gesagt haben, alles klar, der Song heißt jetzt anders. Der wird jetzt Explorer genannt und das Album heißt Everything Must Stay. Daher auch thematisch auf jeden Fall die Nähe zum Titeltrack, auf jeden Fall. Ne? Also wenn du das Album gehört hast und die Texte, dann hast du ja auch gemerkt, das ist eigentlich genau das, was wir nicht sagen wollen, Everything Must Stay. Ne? Also es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Alles verändert sich die ganze Zeit und bei unserem Album geht es vor allem darum, wie wir mit dieser Veränderung umgehen, wie wir mit Nostalgie umgehen, wie wir mit dem Älterwerden umgehen, mit alten Freundschaften, alten Beziehungen und auch mit der Frage, wie wir durchs Leben gehen wollen, was für ein Mensch wir sein möchten. Und vor allem der erste Song Explorer, das Video, falls du das gesehen hast,
ja, hab ich gesehen.
Zeichnet das ja auch ganz überspitzt, wo unser Protagonist dann wirklich in seinem Vorgarten ganz stur weiterlebt, weil er aus seinem Haus geschmissen wurde. Ich glaube, so Hauswendung oder so irgendwie, wie man das nennt. Ne?
Ja.
Und der ist dann einfach ganz stur, bleibt in der Vergangenheit leben und tut so, als wäre nichts gewesen und hat dann seine Möbel da aufgebaut und merkt aber so nach und nach im Video, das kann ja nicht funktionieren und ich muss mich auch irgendwie verändern und ich kann jetzt nicht irgendwie nur in der Nostalgie leben. Und am Ende wird er dann von seinen Freunden abgeholt und hoffentlich geht das dann gut aus danach.
Ihr habt euch mit dem Explorer aber auch tatsächlich so fast schon Ohrwurm rausgepickt. Also so, der hat sehr viel Drive und Melodik. Also um erstmal so ein paar Leute zu catchen als Vorabgeschmack für eine LP, habt ihr da auch wirklich in meinen Augen den richtigen Song rausgepackt. Also der läuft schon gut rein, um es mal so zu sagen.
Ja, darauf wollte ich genau gerade noch kurz zu sprechen kommen. Das ist, lief dann im Prinzip auch so, dass wir genau vor diesem Hintergrund, dass wir uns dessen bewusst waren oder beziehungsweise den so ein bisschen als Kandidaten genau für diesen Effekt auserkoren hatten, war es dann schon auch eine bewusste Entscheidung von uns. Aber wir haben jetzt gesagt, okay, Explorer wird der Opener, wird so ein bisschen die Vorab-Single mit Video. Und dann wollten wir einfach wahrscheinlich irgendwie, soweit ich mich erinnern kann, war es zumindest irgendwie so, dass wir nicht jetzt das alles Everything Must Stay nennen wollten. Also wir wollten jetzt nicht irgendwie einen Song so krass auf das Podest heben, ne, dass das jetzt irgendwie, weil natürlich auch noch 9 andere Tracks auf dem Album vertreten sind und dann soll irgendwie zumindest danach auch noch die Möglichkeit bestehen, dass man diesen Fokus jetzt nicht so super singulär auf diesem einen Track hat, wenn es jetzt auch noch der Albumtitel gleichzeitig gewesen wäre. Also wollten wir so ein bisschen, so ein klein bisschen den Song zumindest aus dem Rampenlicht nehmen, was jetzt den Albumkontext angeht, wenn wir natürlich auch uns trotzdem dazu entschieden haben, den als Single zu nehmen. Was ja scheinbar auch ganz gut funktioniert hat. Also wenn er bei dir so angekommen ist,
ja, Matthias, dann Dank.
Also, hat das ja gut geklappt, genau.
Genau so soll das sein.
Danke. Man braucht ja dann auch immer irgendwie so einen Catcher, wenn man von irgendwo der Song auftaucht. Ja, ich glaube, ihr hättet mich wahrscheinlich auch mit jedem anderen Song auf dem Album gecatcht, weil kommen wir gleich noch über die Vielseitigkeit. Also ich finde das schon in dem Bereich, in dem ihr die Musik macht, sehr schon abwechslungsreich das Ganze. Aber fand ich schon, also man hat gleich Spaß gemacht. Und um noch einmal ganz kurz auf den Albumtitel zurückzukommen, ihr habt das eben auch super in das Albumcover verpackt. Ja, also dieses Everything Must Stay mit den Sachen vor dem Haus ist dann eben auch zum Albumcover geworden und finde ich ein very nice Cover. Also ich finde, das passt einfach mal sehr schön und gibt da viel wieder. Vor allem die alten Sachen, die da drauf sind, fand ich sehr schön.
Hast du ein paar erkannt, was da so liegt?
Ich habe es jetzt nicht mehr alle so auf dem Schirm, aber es waren schon ein paar Retro, also für euch Retro, für mich noch real.
Ja, wir werden meistens auf das Mofa angesprochen.
Der Mofa ist
Ach, echt?
Ja, ja, das finde ich cool. Ja,
also ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist.
Ja, scheinbar eine Peugeot oder so. Also ich bin zumindest jetzt schon.
Okay, ich bin nicht so der Freak.
Ja, ich auch gar nicht, aber es ist scheinbar aufgefallen, ja. So Liebhaber. Ja,
ja natürlich. Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter. Du hast gerade schon gesagt, es gibt eben mehrere Tracks auf dem Album. Habt ihr einen, der, oder jeder von euch kann da ja gerne einen sagen, der euch besonders am Herzen liegt, wo ihr sagt, Leute, ihr könnt dem Song jetzt so ein bisschen eine Plattform nochmal geben, vielleicht weil es keine Vorab-Single war, vielleicht haben die HörerInnen vielleicht da noch nicht so reingehört. Was wäre das? Ich frage jetzt mal bei Marco direkt, damit ihr ihn nicht überlegen müsst. Aber ja, natürlich darf Lars auch gleich gerne noch was dazu sagen.
Ah, cool. Ja.
Genau, also wir hatten uns vorher mal kurz Gedanken darüber gemacht, weil du uns ja natürlich schon so ein klein bisschen gebrieft hattest. Und den Song, der uns, also weil dann irgendwann klar, weil wir beide kommen jetzt in den Termin rein, der Song, den wir beide jetzt irgendwie ganz gern zusammen so ein bisschen besprochen hätten, wäre halt der zweite Track des Albums, der Select Your Character heißt. Und der Grund, warum wir das ganz passend fanden, ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, erstmal ist er bisher nicht als Single veröffentlicht worden, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr, also außer wir haben da noch irgendwelche wilden Ideen jetzt in den nächsten Monaten. Aber das Interessante für uns oder das Nette für uns an dem Song ist, dass der halt so ein bisschen ganz gut widerspiegelt, wie teilweise bei uns die Kollaborationen in der Band so ein bisschen funktionieren. Ne? Also Lars und ich sind schon die beiden, die im Prinzip immer mit den grundsätzlichen Songideen so ein bisschen an den Start kommen. Grundsätzlich arbeiten wir die Songs dann immer als komplette Band dann im Proberaum nachher aus und meistens schreiben wir die Gesangslines und die Texte dann am Schluss auch teilweise zusammen oder arbeiten zumindest die finalen Versionen dann zusammen aus. Aber Select Your Character ist ein ganz nettes Beispiel dafür, weil der Song jetzt musikalisch hauptsächlich aus meiner Feder stammt. Damals tatsächlich noch so in dunkelsten Corona-Zeiten, das muss so 21 gewesen sein, habe ich davon die erste Demo zu Hause geschrieben und wirklich auch im Lockdown-Modus, da saß ich alleine im Gästezimmer, weil ich sogar von meiner Lebensgefährtin getrennt in der Wohnung mich aufgehalten habe, wie das damals noch so war. Ne? Das war ja alles mal real vor gar nicht allzu langer Zeit. Hatte viel Zeit, war dann irgendwie 7-8 Tage in der Isolation in dem Zimmer da und habe dann halt einen Teil der Zeit zumindest produktiv genutzt und ein paar Demos aufgenommen. Und ich glaube, von dieser Session, nenne ich es jetzt mal, ist das der eine Track, der mit draufgekommen ist. Also ich hatte es dann schon recht weit ausgearbeitet, beide Gitarren im Prinzip schon vorgeschrieben und auch eine grobe Drum-Idee hatte ich schon mal gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Aber ja, und oftmals ist es auch so, dass dann tendenziell ich den Text darauf schreiben würde, weil es ja meine Ursprungsidee ist irgendwie, aber Select Your Character ist tatsächlich ein Beispiel, wo die Musik mehr von meiner Seite aus kam, aber Lars tatsächlich den Songtext und auch die Gesangsline dann am Ende geschrieben hat. Deswegen ist es eine ganz nette Kollaboration zwischen uns beiden. Genau.
Das haben wir sonst auch gar nicht auf dem Album so. Ne? Sonst
auf dem Album jetzt nicht. Genau, ich glaube, auf der EP davor gab es schon ein, zwei Beispiele. Und ich meine,
ja, zu Aulas hast du den Text geschrieben. Ja, genau.
Genau, wir schicken uns ja teilweise dann auch die Texte zu. Und dann ist es natürlich am Ende immer irgendwie so ein bisschen das Ergebnis von so einer Kollaboration. Aber genau, hier war es dann irgendwie ganz nett mal zu sehen, dass der Song irgendwie so 2-3 Jahre geköchelt hat und dann die Musik stand weitestgehend. Du hast dann mit dem Text noch so ein bisschen den Touch oben drauf gesetzt und Stichwort vorab Single, vielleicht bevor du dann noch was zum Text und dem Inhalt sagen kannst. Der stand, glaube ich, auch mal so ein bisschen im Fokus. Also wir hatten zumindest mal überlegt, den auch als Vorab-Single zu nehmen. Wahrscheinlich deswegen auch relativ oben in der Tracklist positioniert auf dem Album, weil der halt auch ganz gut ins Ohr geht. Also wir hatten so ein paar, ich sag mal, geheime Vorab-Zuhörer von der Platte und der ist auf jeden Fall auch immer ganz gut angekommen. Er ist halt schon recht melodisch, ziemlich poppig, geht ganz gut ins Ohr.
Ist, glaube ich, mein Lieblingsinstrumental von dir auf dem Album, wenn ich das so sagen darf, ja.
Ja, ist halt.
Ist schöner, genau. Popsong von dir. Ist mal selten, dass du sowas, genau, schreibst, tatsächlich.
Es ist, ne? ist ja immer ein bisschen schwierig, über Musik zu reden. Und die Hörer, HörerInnen können es erstmal nicht direkt anhören. Das alte Format hat es damals noch erlaubt, als ich gestartet bin. Man konnte den Track direkt dann über Spotify anhören. Es gibt jetzt logischerweise eine Playlist, wo ich die Songs auch reinpacke. Aber wenn du versuchen müsstest, nein, du musst es einfach, du sollst es nicht versuchen, zu erklären, in welche Richtung diese Musik geht. Also nimm mal einfach mal den Track, vielleicht an was es erinnern könnte. Also wir bewegen uns, kann man den HörerInnen schon mal sagen, im Indie-Rock-Bereich. Ich würde, finde persönlich, das kann ich erst mal sagen, bevor ihr was sagt, viele Anleihen in dem Indie-Emo-Punk der frühen 2000er. So, das ist jetzt meins. Aber das gilt jetzt erstmal als Übertitel für das komplette Album. So. Und wenn du den Song jetzt irgendwo eingliedern müsstest, ohne eine direkte Schublade zu sagen, wo würdest du ihn verorten? Lars hat gerade schon gesagt, es ist ein bisschen mehr verpoppt.
Ja. Also ich würde sagen, so von dem, wie der Song funktioniert, wie dann nachher auch die Gesangslines auf dem Song funktionieren, ist es schon, glaube ich, ein recht klassischer Emo-Song, ne? Also da wird, ja, am Ende, genau, der Song hat ja auch, glaube ich, gar nicht so einen richtig klassischen Refrain. Also so ein bisschen vertrackt ist er schon, obwohl er recht poppig ist, hat aber jetzt nicht so eine klassische, ja, ich sag mal, Strophe-Refrain-Struktur, zumindest nicht ganz klassisch. Ich glaube, was das Ganze, was vor allem den Track jetzt von den, ich sag mal, von diesem Standard-Midwest-Emo-Sound so ein bisschen abhebt, ist, dass die Gitarren darauf schon recht viel Raum haben, was jetzt so den Sound-Delay und recht viel Hall ist auch drauf. Also ja, klingt so ein klein bisschen für mich auch immer so nach so Stadion-Rock.
Ja,
auch wenn das, also es klingt schon recht groß. Das wollte ich aber auch bei dem Track tatsächlich.
Der zählt halt vor allem, finde ich, der ist voll Stadion-Rock.
Ja, also da ist schon recht viel Effekt auf der Gitarre, was normalerweise in dem Genre jetzt nicht so super typisch ist, außer da halt natürlich einen klassischen Overdrive irgendwie drauf. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, bevor ich das Wort dann an Lars übergebe, was du vielleicht noch dazu zu sagen hast, ist, dass Daniel bei der Produktion damals irgendwie gesagt hat, dass ihn die Akkorde sehr an Everlong erinnern von Foo Fighters, ne? Also,
was auch im Stadion funktioniert.
Wollte gerade sagen, da gab's, wenn wir Stadion-Fans sind, definitiv. Ja. Ich liebe die Foo Fighters. Das passt auch gut in ein Stadion. Ich glaube,
genau,
außerhalb vom Stadion spielen die auch gar nicht mehr.
Genau. Das war jetzt definitiv nicht meine Inspiration dahinter, auch wenn ich Foo Fighters ab und zu mal ganz gern gehört habe, so in meiner musikalischen Hörerlaufbahn. Aber ja, als er es dann gesagt hat, ist es mir auch tatsächlich aufgefallen. Also so ein bisschen diese indirekte Inspiration war definitiv da, ja. Genau.
Bevor Lars da jetzt gleich nochmal mit einsteigt, vielleicht kann sich Lars ja auch einen anderen Song noch vorknöpfen. Wir haben jetzt schon ziemlich viel über den gesprochen. Hast du vielleicht noch einen anderen, über den du gerne sprechen möchtest?
Dann vielleicht ganz kurz. Ich würde noch über Firetrucks sprechen, weil der Song jetzt endlich rausgekommen ist. Den habe ich nämlich schon seit 2015 oder 16 im Kopf. Und wir haben den nie wirklich aufgenommen, den Song. Und der war für eine EP, fand ich, für so eine 5-Song-EP immer zu groß, einfach mal so doof gesagt. Der passt nicht so auf so 5 Tracks. Der braucht schon ein Album, um da auch dann der letzte Track zu sein. Und ich bin so froh, dass wir den endlich aufgenommen haben, weil gerade dieses Ende, ich glaube, das kannte aus der Band auch, glaube ich, keiner, bis wir das dann endlich wirklich mal aufgenommen haben im Studio. Und das freut mich total, den endlich mal hören zu können. Ja.
Also ich freue mich auch, dass es der auf die Platte geschafft hat. Ich hätte ihn so noch angesprochen. Er sticht musikalisch natürlich ein bisschen raus, aber der hat mich auch echt mit dem Ende, auch nicht nur mit dem Ende, aber auch tatsächlich ziemlich gecatcht. Also das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen semi-balladeske Anklänge, die da kommen. Also er steigert sich natürlich auch nach hinten raus, was ihn natürlich noch besser macht. Aber hat mich auf allen, dieser Aufbau und auch dann bis zum Ende hin, hat mich natürlich gecatcht, aber auch natürlich der Inhalt, wenn man sich dann ein bisschen mehr mit der Musik auseinandersetzt, kommt man ja zwangsläufig auch ein bisschen auf die Texte und wo es es geht um Abschied nehmen von einem geliebten Menschen. Und das ist natürlich immer so ein Thema, was man auf ganz unterschiedliche Arten angehen kann. Aber es ist immer wieder ein Thema, was auch berührt, unabhängig davon, mit welcher Musik man es angeht. Und so kommen so zwei Komponenten da tatsächlich zusammen, dass ich den auf alle Fälle auch noch angesprochen hätte. Also danke dir.
Cool, freut mich. Dann haben wir es abgehakt. Ne?
haben wir es abgehakt quasi. Also, das ist auf alle Fälle sehr, 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 sehr hörenswert.
Cool.
Und, ja. Ich finde, um aber jetzt nochmal von meiner Seite einen anderen Song anzusprechen, der auch ähnlich erstmal Ruhe vortäuscht, ist Choir Hem. Der ist dann irgendwie, denkt man, da passiert, ja, der ist noch eine Ballade. Also sie kommt ja vorher auf dem Album, man weiß ja vielleicht noch gar nicht, dass Firefox kommen will. Aber der geht dann irgendwie richtig los. Der geht aber, der haut irgendwie richtig rein. Der, kommt mir so vor, wolltet ihr mal alle Regler auf
Anschlag. Der hat eine ganz lange Geschichte auf jeden Fall, Marco. Ne? Ich meine, da haben wir ewig dran rumgedoktert, bis der mal das wurde, was er ist.
Ja, ja. Also der ist tatsächlich, ich würde sagen, von den Tracks, die jetzt so drauf sind am Ende, müsste der mit der älteste sein. Also den, den haben wir garantiert in der Rohversion, müsste der bestimmt schon so aus 2019 oder sowas stammen. Da haben wir irgendwie angefangen, an dem rumzubasteln. Aber wie Lars gerade schon angedeutet hat, der ist dann recht oft irgendwie liegen geblieben, weil wir nicht so hundertprozentig wussten, wo wir mit dem Track hinwollen. Am Ende haben wir uns dann aber irgendwie doch dazu entschieden, den genauso unkonventionell zu lassen, wie er dann am Ende geblieben ist. Also genau wie du gerade schon angesprochen hast. Ne? Also vom Gefühl her könnte man, wenn man es jetzt ein bisschen negativ ausdrückt, sagen, der dümpelt erstmal so ein bisschen vor sich hin. Ne? Man weiß nicht so ganz, wo soll das hin? Ich glaube, am Anfang hört man ja auch nur so ein bisschen die Schreie von Niklas so aus dem Off und dann und mehr wird aber ein Song raus und wir waren uns sehr unsicher, ob wir das auf der Aufnahme so hinbekommen, dass es am Ende so, so ein bisschen eskaliert, aber wenn es beim Hörer scheinbar dann so ankommt, haben wir ja einen ganz guten Job gemacht, genau, also das war halt so der eine große Emo-Moment, den wir auf der Platte irgendwie so ein bisschen haben wollten und ich weiß noch, dass der Song damals ganz anders enden sollte, aber irgendwann hatte Lars mal bei der Probe so ganz spontan die Grundidee zu diesem Riff, wenn dann im Prinzip dieser große Klimax da kommt. Und und das dann noch ein bisschen ausgearbeitet und auf einmal waren wir mit dem Song zufrieden, was davor 3-4 Jahre nie passiert ist, genau, ja.
Ich glaube, das war erst so eine Punk-Hymne, die wir da schreiben wollten. Das sollte im Vers so ein Chor sein, der sich die ganze Zeit wiederholt, so ein bisschen wie bei Image of the Invisible von Thrice, falls du das kennst. We are the kids of the invisible, dieses. Ja. Und das haben wir dann irgendwann gedacht, im Moment mal, das sind wir einfach gar nicht, das passt überhaupt nicht zu uns. Und dann wird das halt zu so einem Misch aus so einem ruhigen Emo und dann einem richtig lauten Emo, fast schon Screamo-Song, ja.
Der, du sagtest gerade, ich habe jetzt so überlegt, wenn der Song jetzt noch, er baut sich ja immer weiter auf, er wird immer lauter, die Schreie werden lauter und ich denke mir so, wenn der Song jetzt noch 30 Sekunden länger gewesen wäre, dann wäre er wirklich also richtig im Screamo gelandet, was auch mal richtig spannend gewesen wäre. Also auf dem besten Weg dahin war die auf alle Fälle.
Ja, vielleicht beim nächsten Mal, dann ja, gucken wir mal, na, aber was das noch so drauf hat. Ja.
Das zeigt aber... Dieser Song zeigt neben anderen die Bandbreite in diesem Indie-Rock, Indie-Punk-Emo-Bereich, die er da irgendwie auf dem Album bespielt. Also von Spimo bis hin, wir hatten vorher Firetruck, das wirklich eher bei der Desk ist. Da ist schon fast für jeden was dabei, der in dieser Richtung Musik hört. Und das ist so ein, finde ich, so eine Platte, die. Ja, wo man, die muss man auch von Anfang an irgendwie durchhören. Habt ihr euch da auch so ein bisschen die Idee gehabt, die Songs so in so einer gewissen Reihenfolge zu bringen, wie sie jetzt sind? Oder habt ihr es ausgewürfelt?
Ich hatte schon immer so ein Gefühl, wohin welcher Song gehört auf der Platte. Ich habe die Demos beim Joggen immer gehört und habe die dann in die Reihenfolge gebracht, wo ich dachte, das macht Sinn. Und habe dann irgendwann mal die Tracklist auch bei uns in der Bandgruppe gepostet. Und ich glaube, da wollte dann Marco nur noch zwei Songs austauschen. Ich glaube, Only Once mit Gold Jacket oder so. Und dann stand das auch schon. Dann war das auch schon fest, weil ich finde, die Songs, die geben auch so eine gewisse Reihenfolge her, dass wir auf der ersten Hälfte der Platte so ein bisschen direkter sind, ein bisschen punkig, poppiger, auch mehr in your face. Und dass wir auf der zweiten Hälfte der Platte auch ein bisschen vertrackter werden, auch ein bisschen balladesk werden, wie du schon sagst, und ein bisschen mehr vielleicht Tiefgang haben.
Ja, ihr habt das Ganze ja auch auf Vinyl rausgebracht und da merkt man es natürlich noch umso mehr, wenn man das gute Ding vom Plattenteller nimmt und umdreht. Ist wirklich, ja, da, genau. Ist der Break. Das ist natürlich für viele, die sich dann streamen, kommt das ja gar nicht so raus.
Ach, stimmt, das merkt man ja gar nicht.
Merkt man so gar nicht. Ich höre noch Vinyl und dementsprechend merkt man es dann natürlich noch eher und macht dann auch noch eher Sinn, so eine Reihenfolge. Erst recht, wenn so ein Break dann auch beim Wenden der Platte drin ist. Manchmal passt es nicht ganz und das Break ist anders irgendwie drin, aber es gibt ja auch viele, die hören ein neues Album und dann haben sie immer noch ihren Shuffle eingestellt und die hören, finden die Lieder immer noch gut, aber da geht was verloren, finde ich. Also
ist cool, dass du es ansprichst. Also auch das mit dem Break in der Platte, das hatte ich tatsächlich auch irgendwie in ein, zwei Reviews, die hatten das auch irgendwie mal so geschrieben oder angedeutet zumindest, ne? Aber da muss man schon ehrlich sagen, dass wir das jetzt, glaube ich, gar nicht so krass geplant hatten, ne? Also, dass das da halt irgendwie so eine...
Ich bin gerade so überlegen, was ist der erste Song auf der zweiten Platte, was ist auf der zweiten Hälfte? Was ist
das ist Midi Life Crisis. Midi Life. Genau. Ja. Der würde also auch auf die erste Seite noch passen, würde ich
sagen. Ja, aber der ist auch... der packt so ein bisschen... ein bisschen die Musik zusammen, aber auch die Thematiken von den Songs, also ganz viel Aufarbeitung von, ihr habt ja das, ich glaube, im Vorgespräch vorhin erzählt, also mit dass ihr euch alles auseinandergesetzt habt, also dass das schon nach längerer Zeit natürlich auch so Themen sind, die wären vor einigen Jahren logischerweise gar nicht aufgekommen und ihr schon so ein reflektiertes, würde ich sagen, reflektiertes Album aufgenommen hat. Natürlich so Midi Life Crisis. Ja,
sind ja auch keine 20 mehr, ne? Also das ist, also da ändern sich die Themen auch schon noch mit den Jahren.
Ja, also ja, wobei ich sag mal, der Song jetzt von der Thematik her, also ich würde sagen, das ist so von den Lyrics zumindest schon so ein Song, den du auch vor ein paar Jahren schon geschrieben hättest, nur dass du es jetzt ja wahrscheinlich nochmal so ein bisschen mehr auf dein jetziges Alter umtransponiert hast, ne, aber so...
Da war ich ja auch schon 30 vor ein paar Jahren.
Ja, eben, also wenn ich jetzt überlege, wie lang war die 2016er EP, ja gut, ist jetzt mittlerweile auch schon 8-9 Jahre. Ja.
Aber wir haben schon 2025, Jungs, ne, also 2016
aber ich sag mal,
ist ja schon in weiter Ferne.
Du warst ja damals auch schon, sag ich mal, aus dem Studium raus und im Berufsalltag ich sag mal, so ein bisschen grau angekommen und da habe ich auf jeden Fall bei Midi Life Crisis zumindest so ein paar Motive, so ein paar Themen wiedererkannt, die wir auch auf vorherigen Releases schon mal so ein bisschen mit drin hatten. Hm. Genau. Naja, also das ist auf jeden Fall so.
komme ich erst nochmal, bevor ich das vergesse, zu einem Punkt, den ich jetzt immer wieder in den Podcast mit eingebaut habe, nämlich, dass meine Gäste, seid in dem Fall ihr beiden, den HörerInnen einen anderen Künstler, eine andere Band, eine andere Künstlerin weiterempfehlen, wo ihr sagt, Leute, hört mal, die sind auch, fliegen wahrscheinlich auch noch relativ weit unterm Radar, weiß ich nicht, weiß man nicht von mir, vorschlagen wollt, aber hört ihr euch unbedingt mal an. Habt ihr was mitgebracht? Könntet ihr euch auf was einigen oder habt ihr mehrere Sachen?
Ich hätte einen dabei, Marco. Ich weiß nicht, ob du auch eine noch mitgebracht hast.
Ihr könnt gerne jeder einen. Also,
ist mir egal. Nee, ich hatte das ja so ein bisschen an dich abgegeben, weil du, glaube ich, in der Szene so ein bisschen mehr... Genau.
Und zwar eine ganz neue Band, die erst jetzt im Dezember ihren ersten Auftritt hatte aus Münster. Die heißt Majuskel. Und ich bin ja ein riesengroßer Jupiter Jones Fan. Schon immer, vor allem die ersten beiden Platten. Und da singt der Nicolas Müller mit in der Band Majuskel. Und ich habe mir die ersten Aufnahmen auf YouTube schon angehört und fand das total klasse, sodass ich die direkt gefragt habe, ob die nicht auf unserer Release-Show spielen möchten. Und die haben einfach Ja gesagt. Und das freut mich total. Und die wird jetzt auch bald angekündigt, ganz groß, auch digital in den sozialen Medien. Aber hier kann ich es ja schon mal sagen, am 7. März im Tsunami in Köln spielen wir mit Majuskel aus Münster und Kater aus Bremen spielen wir unsere Release-Show zum Album.
Das ist ja sehr, sehr spannend. Ich bin riesengroßer Jupiter Jones Fan. Ich habe das vorher auch nicht gewusst. Allerdings seit 2 Wochen weiß ich es tatsächlich auch schon, weil mich im letzten Podcast im Jahresrückblick mein Co-Host darauf aufmerksam gemacht hat.
Ich habe den gehört, den Podcast. Grüße an Benny von Frisch und Haltbar.
Ja, auch, genau. Schönen Grüße an Benny. Der hat mich nämlich dann auch davon überzeugt, dass ich da mal stöbern soll. Und dann muss natürlich als erstes, wo findet man? YouTube findet man dann. Und dann bin ich als erstes, weil es gibt ja wirklich noch keinen Stream.
Richtig.
Da muss man dann schon ein bisschen weiter nachsuchen. Aber das ist schön, das jetzt nochmal zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, der sowas auf dem Radar hat. Und dass das bestimmt ein sehr, sehr spannendes Projekt sein wird.
Also, ja, definitiv.
Ja. Müssen wir mal darauf warten, dass dann auch irgendwie für alle irgendwie, die nicht unbedingt Trüffelschweine sind und überall rumstöbern, bis sie irgendwas gefunden haben, bis was rauskommt. Aber auf alle Fälle, was man auf alle...
Also wer uns kennt, ist ja eh schon Trüffelschwein. Deshalb, okay. Das ist dann gar nicht so weit weg.
Also. Ja, stimmt. Aber ihr macht es einen zumindest erstmal noch einfacher, euch zu hören. Jetzt.
Das stimmt. So. Noch, ja.
Noch. Aber wenn du sagst, dass das jetzt dann auch per Social Media angekündigt wird und dass da was geht, dann wird das wahrscheinlich bei der Bekanntheit von Nicolas Müller und wird das wahrscheinlich auch relativ schnell.
Ja, ich hoffe doch.
Ja. Sehr spannende Geschichte. Freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was da so kommt. Bleiben wir noch ein bisschen bei eurer Musik. Ich fand ganz spannend, weil es wieder eine andere Facette gezeigt hat. War, ich weiß nicht, ob das Meme Again die zweite Vorab-Single gewesen ist. Und das hat so schöne verspielte Gitarren drauf. Das fand ich tatsächlich eine relativ spannende Geschichte, die jetzt nicht in jedem Song so auftaucht. Könnt ihr zu dem Song ein bisschen was erzählen?
Ja, klar. Also bei dem Track ist auch ganz interessant, weil ich den damals, glaube ich, auch so das Grundgerüst geschrieben habe. Also dieses Hauptriff, was den Song auch einleitet, stammt zumindest aus meiner Feder und auch so ein bisschen der Ablauf des Songs. Also das Grundgerüst hatte ich dann, ja, wie bei Select Your Character vorhin auch schon mal beschrieben, genau dann so ein bisschen in so einer groben Demo-Version mal mit in den Proberaum gebracht. Und ich weiß, dass ich bei dem Song immer arge Bedenken hatte, ob da eine zweite Gitarre überhaupt noch reinpasst, weil das alleine von der ersten Gitarre schon, ja, ich sag mal, relativ viel Gefiedel ist. Und genau, ich habe Lars dann aber einfach mal machen lassen. Freie Hand gegeben, er hat die Demo dann quasi mit nach Hause genommen. Und ja, ich bin mit dem Endergebnis dann erstmal ein bisschen positiv überrascht gewesen, aber auf jeden Fall sehr, sehr happy. Also er hat die wenigen Lücken, die noch da waren, gefunden und ganz gut ausgefüllt mit seiner Gitarre. Deswegen, das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Story, weil ich mir bei dem Song am Anfang echt ein bisschen Sorgen gemacht habe, ob wir das so hinbekommen mit 2 Gitarren. Mhm. Aber ja, ist genau im Endeffekt sehr cool geworden. Und als wir es dann am Ende das erste Mal so, ich sag mal, ordentlich aufgenommen im Mix gehört haben, hat man dann gemerkt, ah, das geht ja doch. Also ist jetzt nicht überladen und dann noch mit Gesang sogar oben drauf, verspielter Bass, verspielte Drums. Also da passiert irgendwie relativ viel, aber trotzdem hört sich's dann doch irgendwie recht homogen und ziemlich eingängig.
Schon auch ein Pop-Song, finde ich. Doch.
Ja, genau.
Also das auf jeden Fall. Ja.
Ja, aber das Gefiel hast du, so um mit deinen Worten zu bleiben, hast du es quasi, habt es mit einem Doppelgefiel probiert und es hat funktioniert. Also sehr, sehr eingängig und wirkt, oftmals ist ja, je verspielter ein Song wird, kann er anstrengend werden, aber das wird da gar nicht. Also da ist irgendwie, der behält eine gewisse Leichtigkeit. Lars hat schon gesagt, es ist immer noch, also schon verpoppt, aber. Ja, was bedeutet in dem Bereich verpoppt? Also das ist ja immer noch, da bewegen wir uns ja in Sphären, die mit dem normalen Pop, den die Hörerinnen vielleicht im Kopf haben, können, die ja nichts zu tun hat. Wir bewegen uns ja immer noch im Indie- und Emo-Bereich. Also von daher ist der Begriff verpoppt ja dann auch, hat noch eine andere Bedeutung als was anderes.
Auf jeden Fall.
Gibt es auf der Platte, vielleicht haben wir auch schon drüber gesprochen, einen Track, der ja relativ lange gedauert hat, vielleicht weil er gerade so verspielt war oder so der raussticht, wo da haben wir am längsten rumgebastelt, gar nicht jetzt, weil er schon vor 8 Jahren die erste Idee da war, sondern einfach den so hinzukriegen, dass ihr dann zufrieden gewesen seid, also so dieses jetzt haben wir
Ich würde sagen, was die Bastelei angeht, die Dauer der Bastelei wird es wahrscheinlich Choir Hamlet sein. Den hatten wir ja vorhin schon mal kurz angerissen.
Ja.
Aber ansonsten würde mir da auf jeden Fall der vorletzte Track einfallen. Das ist Lavish, genau. Der ist bei
uns
in der Band.
Ja, das auch verspielt, ja.
Ja, genau, genau. Das ist bei uns in der Band immer so ein, so ein kleiner Insider-Joke, weil der auch eine sehr, sehr wilde Story hinter sich hat. Der ist tatsächlich von unserem Bassisten damals als Akustik-Gitarren-Song mal ganz ursprünglich geschrieben worden und war eher so eine, Singer-Songwriter-mäßige Ballade.
Frank Turner-mäßig klang der.
Ja. Und ich habe mir den dann aber auch irgendwann mal so zur Brust genommen und gesagt, so ey, vielleicht schafft man es ja irgendwie daraus, so einen etwas vertrackteren Emo-Song zu machen, ne, Fullband-mäßig. Und ich war mit dem ersten Ergebnis damals schon ganz zufrieden, aber ich weiß, dass ich an verschiedenen Momenten in der Band damit so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, nicht auf Gegenliebe gestoßen bin, aber der hatte auf jeden Fall immer so ein bisschen zu kämpfen, der Song. So. Aber ich finde, die Ecken und Kanten, die er hat durch diese Kämpfe, hört man raus, aber deswegen mag ich den Song auch nach wie vor ziemlich gerne. Also da ist passiert recht viel, der ist so ein bisschen... Ja, wie gesagt, durch seine Entstehungsgeschichte so ein bisschen Frankenstein-mäßig, aber ich finde, das Endergebnis ist trotzdem ganz, ganz cool geworden und wir haben jetzt auch live den schon ein paar Mal gespielt und da auch schon ganz gutes Feedback zu bekommen, weil der tatsächlich auch vor allem wegen dem Endpart, also diese Chöre, die dann am Ende noch kommen, live auch ganz gut funktioniert. Also wie gesagt, war ein bisschen harte Arbeit, aber hat sich gelohnt am Ende, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Lars das auch noch so sieht, aber...
Ja, total, total. Also es gibt ja keinen Song, der wie Lavish klingt auf dem Album und ich glaube, deshalb ist der auch drauf geblieben. Wir haben ja 2 Songs nicht aufs Album genommen, wir hatten eigentlich 12 aufgenommen und 2 sind jetzt noch B-Seiten, die vielleicht irgendwann mal rauskommen können und die sind viel poppiger auf jeden Fall als Lavish, aber wir hatten uns auch gedacht, wollen wir jetzt einen Song, der jetzt irgendwie ähnlich wie vielleicht Selector Character klingt oder wie Only Once klingt oder wollen wir einen Song drauf haben, den es so gar nicht gibt von uns auf dem Album. Dann haben wir uns dann für Lavish entschieden, weil ich glaube, sowas in der Art, das haben wir, glaube ich, noch nie geschrieben. Und ich war da auch erst so ein bisschen skeptisch, was das angeht, vor allem bei dem Intro, das habe ich erst gar nicht verstanden, weil ich auch musikalisch da gar nicht so weit bin wie Marco und ich denke eher so ein bisschen noch in diesen typischen Popsongs und Marco ist da eher so am Fiedel. Aber gegen Ende hin habe ich den dann wirklich dann irgendwann gerafft und jetzt mag ich den auch ganz gerne, vor allem live auch.
Ja, war uns schon wichtig, dass wir so ein bisschen zumindest, ich glaube, man kann im Großen und Ganzen schon sagen, wenn man es jetzt mit den vorherigen Releases vergleicht, geht es vielleicht schon so ein klein bisschen in eine poppigere Richtung im Durchschnitt so. Aber ich glaube, es war uns schon zumindest Teilen der Band relativ wichtig, dass wir zumindest so ein bisschen auch noch, so ein paar Anspielung auf diese ja, Midwest-Emo-Szene wirklich so ein bisschen machen, ne? Dass es halt nicht immer so, dass man sich vielleicht auch mal beim Mitwippen irgendwie so ein bisschen verheddert, weil dann auf einmal doch so ein mal wieder ein Taktwechsel drin ist oder irgendwie ein komischer Break, mit dem keiner rechnet oder so. Also, dass es hier und da zumindest nochmal so ein paar Momente auf der Platte gibt, wo das passiert ist, war uns schon auch wichtig, dass wir zumindest so ein bisschen da bleiben, weil das schon das ist, wo wir, sag ich mal, uns musikalisch damals drüber gefunden haben. Ne? Man entwickelt sich natürlich dann auch irgendwie musikalisch gemeinsam weiter, hatten wir ja anfangs angesprochen, das ist ja mittlerweile auch zumindest zwischen Lars, Niklas und mir eine ziemlich lange Geschichte. Aber ich weiß, dass wir damals so vor allem zu Beginn der Band dann Bandgeschichte uns immer auf solche Sachen, oder dass wir das sehr abgefeiert haben und dann natürlich auch gerne kopieren wollten. Damals so die spielerischen Möglichkeiten nicht wirklich hatten, auch teilweise, also heute nicht haben. So ehrlich muss man dann auch sein, aber genau, so ein bisschen in die Richtung soll es dann schon ab und zu noch gehen, genau. Ja.
Was mir da jetzt gerade noch zu einfällt, auch zu dem, was du gesagt hast, du hast ganz am Anfang gesagt, so in der Entstehung, als euer Bassist die Ideen hatte und da angefangen hat, wäre eher so Richtung Frank Turner mäßig gewesen. Hätte ich jetzt nicht schlimm gefunden, muss ich jetzt einfach mal kurz sagen. Ich oute mich also hiermit als riesengroßer Frank Turner-Fan. Bin auch mega stolz, dass ich ihn tatsächlich schon im Podcast hatte. Mein einziger englischer Podcast auf Englisch, der ist durch Zufall entstanden, eine lange Geschichte. Aber was ich noch sagen würde, du hast erzählt, dass die Idee oder dass das Basisgerüst von eurem Bassisten gekommen ist. Und ich finde, das merkt man, wenn du es nicht erzählt hättest, man merkt es trotzdem an, dass der Bass sticht da schon ein bisschen oder macht zumindest macht so einen Basiston, der verleiht die ganze Geschichte schon. Ja, basslastig ist wieder der falsche Ausdruck. Das würde jetzt wieder bedeuten, man hätte Bassläufe drin wie bei Chili Peppers oder sonst irgendwas. Aber ist es nicht. Aber es macht so, also dass der vom Bassisten kommt, könnte man schon, zumindest in der Grundidee, könnte man schon erahnen. Aber das ist auch nur mein Senf, den ich da jetzt nochmal zugegeben habe, was mir dazu einfällt.
Ja, unser Bassist, der liebt so Chili Pepper Läufe tatsächlich sehr.
Oh ja, die verbieten auch gerne mal im Proberaum. Ja, genau.
Ja. Da war nicht so sehr mit Ausflippen. Aber ja, also ich glaube, was das auch so ein bisschen erklärt, was du gerade meintest, ist, dass wir schon, ist glaube ich jetzt nicht nur bei dem Track, sondern auch allgemein auf der Platte, der Bass ist schon recht präsent im Mix. Das ist aber tatsächlich eine bewusste Entscheidung gewesen, also in der Produktion. Auch wenn er da jetzt nicht, sage ich mal, super wilde Läufe spielt oder so, aber der trägt den Song auf jeden Fall. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, ja, Niklas, unser Bassist, ist wahrscheinlich der an seinem Instrument am kompetentesten unterwegs ist, was jetzt so das Spielerische angeht. Okay. Und deswegen ist das ja ganz cool, dass er dann auf jeden Fall auch so ein paar Momente hat, wo er nochmal ein bisschen glänzen kann, genau, wenn das rauskommt, ja.
Sehr schön. ich glaube, wir sind so ziemlich am Ende erstmal angekommen. Wir können natürlich nicht über jeden Song sprechen. Es ergibt sich einfach mal so, vor allem, weil die HörerInnen natürlich nicht die Möglichkeit haben, den sofort zu hören. Aber ich erinnere nochmal dran, es wird die Playlist dazu geben, da packe ich am besten, ich packe einfach das ganze Album rein.
Oh. Machst du nichts falsch.
Ich mache erstmal die Reihenfolge, in der wir besprochen haben, und dann haue ich die anderen Sachen eben auch noch mit rein, weil ist auf alle Fälle sehr hörenswert. Euch beiden, vielen herzlichen Dank. Ihr habt mir wieder ein Stück Geschichte, Musik näher gebracht. Ich liebe es einfach, dann über die Hintergedanken und die Entstehung über Songs noch ein bisschen mehr zu erfahren. Vor allem, ich habe sie jetzt wirklich schon relativ viel gehört, eure Platte. Das ist dann natürlich umso spannender. Also vielen Dank an euch und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Danke, Matthias. Hat Spaß gemacht.
Danke.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.